Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
KIs machen nicht nur unser Leben einfacher, sie helfen auch im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Und das schauen wir uns heute in diesem Podcast genauer an. Grüßt euch, die Polizei in Niedersachsen, die hat ab Februar jetzt eine künstliche Intelligenz. Und die hilft, kinderpornografisches Material zu durchsuchen. Die checkt also, handelt es sich bei zum Beispiel einem nackten Körper möglicherweise um ein Kind oder nicht. Das kann natürlich den Ermittlern helfen, vor allem auch, weil sie dann schneller vorankommen. Außerdem hat der Bundestag heute ein paar neue Regeln beschlossen in Sachen Kampf gegen Kindesmissbrauch. Auch die sind gleich Thema. Der Bundestag, der hat heute auch über neue Regeln im Straßenverkehr abgestimmt. Die Risikogruppe Nummer 1 soll geschützt werden, Radfahrerinnen und Radfahrer. Vor allem vor abbiegenden Lkw. Lkw-Fahrerin Katja Lopez, die hat uns mal erklärt, was für sie das Problem beim Rechtsabbiegen ist.
Eigentlich sehe ich in dem Bereich meiner Beifahrertür, der ist sehr, sehr unübersichtlich. Den sehe ich also so gut wie gar nicht. Und natürlich, wenn ich abbiege, dann habe ich natürlich auch die linke Seite nicht mehr im Blick. Da weiß ich auch nicht, was links ist.
Und wir klären in diesem Podcast auch, welcher Käse der gefährlichste ist. Hört sich erstmal absurd an. Aber in Berlin wurde eine Polizei in der Tat mit einem Stück Käse beworfen. Alles gut ausgegangen für die Polizisten, aber das Auto hatte von diesem Käse eine ordentliche Delle. Also auch ein bisschen Käse-Content heute an diesem Freitag hier im Podcast zum Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es soll mehr getan werden im Kampf gegen Kindesmissbrauch.
Wir alle kennen die Fälle. Wir denken an Staufen, wir denken an Lüchte, wir denken jetzt an Bergisch Gladbach und das Kindermissbrauchsnetzwerk in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen darauf Antworten.
Thorsten Frey von der CDU heute im Bundestag. Es wurden neue Regelungen beschlossen, damit Ermittlungen besser klappen, um Täter einfacher zu überführen. Zum Beispiel beim Cyber-Grooming. Cyber-Grooming, nochmal zur Erklärung, nennt man es, wenn Kinder von Tätern gezielt in Chats kontaktiert werden. Die Täter wollen irgendwie an Fotos oder Videos der Kinder kommen oder sie versuchen, sie zu treffen und zu überreden. Dafür sind die rechtlichen Möglichkeiten bis in den Grenzbereich ausgedehnt worden, ist heute zu lesen. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Berlin, mit Gudula Geuter. Welche Neuregelungen gibt es denn beim Cybergrooming?
Also Cybergrooming ist ja schon strafbar, mit 3 Monaten bis 5 Jahre Strafe bedroht. Und du hast es gesagt, es ist eben sozusagen das Ranwanzen an Kinder mit dem Ziel, dass sexuelle Handlungen stattfinden. Da muss aber erstmal gar nichts Sexuelles im Spiel sein. Man kann auch, wie ein Ermittler es in einem Interview heute gesagt hat, über Ponys reden oder so. Da ist die Schwierigkeit, dass eben auf der einen Seite ein Täter sitzt, auf der anderen Seite ein Kind. Mhm. Und es muss auch ein Kind da sitzen, sonst ist das Ganze nicht strafbar. Mhm. Das soll eben jetzt, Bundesrat muss auch noch mitreden, aber das soll eben so verschärft werden, dass auch wenn ein Erwachsener an der anderen Leitung sitzt und der Täter nur denkt, es ist ein Kind, das strafbar ist. Das ist ein sogenannter untauglicher Versuch, wenn man das strafrechtlich einordnet. Denn das Schutzgut ist die sexuelle Integrität des Kindes und die kann denklogisch nicht verletzt werden, wenn ein Erwachsener auf der anderen Seite sitzt. Da sagen aber Ermittler einfach, das sei nötig.
Ist das denn rechtlich so in Ordnung? Also sind das im Endeffekt die rechtlichen Möglichkeiten, die es gibt?
Es ist auf jeden Fall problematisch und es ist so problematisch, dass Linke, Grüne und FDP nicht zugestimmt haben in dem Punkt, sich deswegen insgesamt bei dem Gesetzentwurf enthalten haben. Und man hat das jetzt eben trotzdem gemacht, einfach weil man sagt, man braucht das vom Ergebnis her, um ermitteln zu können. Und das ist schon die Frage, ob dafür Strafrecht da ist. Eigentlich soll ja bestraft werden, was besonders strafwürdiges Unrecht ist. Und wir haben hier keine Gefährdung des Rechtsgutes, also problematisch ist das schon.
Lass uns mal auf den zweiten Punkt schauen, der sehr krass klingt. Ermittler dürfen Darstellungen von Kindesmissbrauch selbst ins Netz stellen. Das ist ja eigentlich eine strafbare Handlung. Wie soll das konkret ablaufen?
Es gibt vor allem bei den wirklich harten Foren im Darknet ein Phänomen, das heißt absurderweise auch noch Keuschheitsprobe, so wird das genannt, wo jemand, der in irgendwelche Foren rein will, sich erstmal als ich bin einer von euch outen muss, indem er selber eben Bilder hochlädt, zur Verfügung stellt. Und das muss auch noch neu generiertes Material sein. Das heißt, dahinter soll eigentlich der neue, reale Missbrauch stecken. Das kann die Polizei natürlich nicht machen. Aber man hat eben gesagt, damit die Ermittler in diese Foren reinkommen, sollen sie synthetisch generierte Bilder ins Netz stellen dürfen. Das heißt, das sind Bilder, die wohl unter Verwendung realer Missbrauchsbilder oder realer kinderpornografischer Bilder synthetisch generiert werden, sodass keine Rückschlüsse auf echte Kinder mehr möglich sind. Und das soll möglich sein, dass andere nicht erkennen, dass das synthetische Bilder sind. Auch das ist natürlich hochproblematisch. Also das ist erstmal der objektive Tatbestand einer Straftat. Und das gibt's so für verdeckte Ermittler eigentlich normalerweise nicht. Es gibt immer mal wieder die Notwendigkeit, szenetypische Straftaten zu begehen. Das ist dann irgendwie zu rechtfertigen als Ausnahme. Wir haben bei dieser Problematik eben immer auch die Schwierigkeit, dass wenn die Polizei teilnimmt an solchen Handlungen, dass dann die anderen, die in dem Bereich unterwegs sind, das Gefühl haben, ach, da sind ja noch mehr, die sowas auch machen. Und also dass damit auch irgendwie das Rechtsgut noch mal mehr geschädigt wird. Aber wir haben alle im Bundestag und ganz überwiegend auch alle Experten gesagt, dass wir kommen an das nicht weiter.
Jetzt gibt es, abgesehen von den Verschärfungen, die heute im Bundestag beschlossen wurden, einen weiteren Ansatz aus Niedersachsen. Da soll eine selbstentwickelte künstliche Intelligenz dabei helfen, Bilder von Kindesmissbrauch im Netz zu finden. Wie neu ist das?
Es wird bereits künstliche Intelligenz eingesetzt, um schon bekannte Bilder nochmal zu finden. Das ist sogar ein relativ großer Teil dessen, was gefunden wird. Und es hat auch in Nordrhein-Westfalen schon mal Ansätze gegeben, dass man darüber hinaus eben KI entwickeln wollte, die man eben breiter dann auch zum Einsatz bringen konnte. Und das ist schon deswegen natürlich total wichtig für Ermittler, weil wir hier ein Massenphänomen halt haben. Und man da, wenn man rein händisch vorgeht, keine Chance hat, da durchzukommen. Und dazu gehört natürlich auch, dass Ermittler fordern und Fachleute fordern, dass ohnehin eigentlich in diesem Bereich viel mehr Polizei eingesetzt werden müsste. Und da ist aber natürlich dann immerhin die Unterstützung durch künstliche Intelligenz dann schon mal eine Hilfe.
Also wir halten fest, im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, da gibt es einige neue Ansätze. Der Bundestag hat heute neue Regelungen beschlossen, damit Ermittlungen besser vorangehen und die Täter einfacher überführt werden können. Informationen dazu waren das von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein japanischer Minister hat angekündigt, 2 Wochen zu Hause zu bleiben, denn er ist Papa geworden. Elternzeit 2 Wochen. Umweltminister Koizumi aus Japan ist damit der erste Politiker des Landes, der das tut. Warum ein Mann in Elternzeit dort für so viel Aufmerksamkeit sorgt, darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert in Berlin. Grüß dich, Magdalena.
Hallihallo.
2 Monate Elternzeit, das ist ja nicht wirklich viel. Warum ist es so ein großes Ding?
Ja, eben wie du schon sagtest, er ist der erste Minister, der das tut. Und ja, nicht alle seiner Kollegen finden das eben so gut, dass er die Familie seinem Job vorzieht, obwohl Koizumi diese 2 Wochen sogar noch über 3 Monate streckt. Aber tatsächlich steht Politikern gar kein Anspruch auf Elternzeit in Japan zu. Absurderweise dürfen aber Väter, wenn sie keine Politiker sind, sogar 12 Monate Elternzeit nehmen.
Da scheint es ja so ein paar Sonderregelungen zu geben. Was ist noch Japan spezial?
Also Japan ist das einzige Land, wo Väter mit diesen 12 Monaten Elternzeit genauso lange bezahlten Anspruch darauf haben wie die Mütter. Aber ja, die hohe Arbeitsmoral steht ihnen dabei leider komplett im Weg. Die Professorin Annette Schad-Seifert lehrt am Institut für Modernes Japan an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und sie weiß:
Nur knapp 6% nehmen diese in Anspruch. Und auch nur eben für einen maximalen Zeitraum von vielleicht 5 Tagen. Die meisten nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Ich habe also selbst Forschung gemacht über Männer, die 1 Jahr lang Erziehungsurlaub genommen haben. Und die waren oft die absoluten Pioniere in ihrem Umfeld. Zum ersten Mal in einer Firma Erziehungsurlaub genommen zu haben.
Also wenn sich jetzt der Minister öffentlich dazu äußert, diesen Schritt zu gehen, dann ist das schon wirklich was.
Dabei klingt das doch recht fortschrittlich, wenn du sagst, die japanischen Männer können sogar 12 Monate mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind verbringen.
Das wird auch bezahlt, oder?
Ja, also ähnlich wie bei uns mit 67% vom Bruttogehalt. Nur, dass deutsche Väter lediglich 2 Monate Vaterschaftszeit bezahlt bekommen. Allerdings kommt man in Deutschland damit auch viel, viel besser über die Runden als in Japan, wo alle in Eigentum investieren, das sie abbezahlen müssen. Und es gibt enorm hohe Kita-, Schul- und Uni-Gebühren, für die dann schon mal gespart werden muss. Und daher können sich viele japanische Familien schlicht nur ein Kind leisten.
Pionier sein ist toll, ja. Aber man hat es ja auch nicht leicht, so als Pionier. Wie werden Männer denn eigentlich, die sich um ihr Kind kümmern, so wahrgenommen?
Also das hörte sich tatsächlich so an, als sei das ein ganz schwieriges Feld. Der Druck von außen ist echt enorm hoch, sagt die Professorin.
Es ist eher so, dass eine Atmosphäre herrscht, die bedeutet, wenn ich Erziehungsurlaub nehme, also wenn ich weggehe für einen längeren Zeitraum, dann gibt es eben niemanden, der für mich ersatzweise eingestellt wird, so wie wir das in europäischen Ländern kennen. Es gibt also zu wenig Personal, die diese dann frei werdende Arbeit ausgleicht. Es gibt einen Verdienstausfall und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, meine Karrierechancen sind beeinträchtigt.
Das ist doch gemein, oder?
Ja. Ja, also die werden wirklich regelrecht diskriminiert, also Männer und Frauen. Denn bei Evaluationen werden Frauen und Männer, die egal aus welchen Gründen nicht anwesend sind, am Arbeitsplatz schlechter bewertet. Also Anwesenheit, jetzt egal wirklich wie produktiv man da ist, zählt in Japan enorm viel. Dadurch werden auch unglaublich viele Überstunden gemacht, weil die in Japan ausbezahlt werden. Aber echt, um welchen Preis? Ich musste wirklich schlucken, als Annette Schad-Seifert von ihren Forschungen erzählt hat.
Viele Väter haben mir gesagt, ich war ja jetzt 12 Monate zu Hause. Ich habe mit meinen Kindern eine tolle Beziehung aufgebaut. Jetzt gehe ich wieder zurück und ich werde das Gesicht meiner Kinder nicht mehr sehen, sagten mir viele, weil sie sehr spät abends nach Hause kommen, oft erst nach 22 Uhr. Die Arbeitswelt ist nicht familienfreundlich ausgerichtet in Japan.
Also eine 60-Stunden-Woche in einem ganz normalen Betrieb, keine Führungsposition, ist einfach Standard.
Wie machen Mütter das bitteschön?
Also die bleiben wohl eher mehrere Jahre zu Hause, bevor sie wieder in Halbzeit arbeiten gehen. Aber das Rollenmodell ist in Japan noch ziemlich starr, auch wenn die Politik einiges tut, um Mütter besser in die Arbeitswelt zu integrieren oder auch Väter dazu zu ermutigen, Elternzeit zu nehmen. Es macht halt noch keiner. Und tatsächlich, viele japanische Mütter stecken noch in alten Strukturen fest.
Und es gibt auch, wir sagen Maternal Gatekeeping, es gibt auch eine starke Position der Mütter, die da vielleicht ihre erworbenen Rechte nicht aufgeben wollen. Das haben wir auch im Väter im Erziehungsurlaub erzählt. Ne? Dass sie dann ja auch, sage ich mal, im Verlaufe der Erziehungszeit auch Kompetenzen erworben haben als Väter und die Mütter das dann nicht so gut finden.
Also es ist nicht so ganz einfach in Japan. 80% der japanischen Männer würden auch gerne Vaterschaftsurlaub nehmen, denken aber, dass die damit ganz alleine dastehen und trauen sich das dann wiederum nicht. Klar, um Kohle geht es natürlich dabei auch. Also es muss wirklich noch viel Öffentlichkeit betrieben werden, denn die sozialen Bedingungen sind im Prinzip vorhanden. Ja, und wenn Umweltminister Shinjiro Koizumi jetzt sagt, er nimmt sich 2 Wochen, dann klingt das für uns nicht viel, ist aber wirklich ein wichtiges Zeichen. In Deutschland ist es rund jeder dritte Vater, der seine Elternzeit in Anspruch nimmt. Also da geht auch noch mehr.
Vielleicht verändert sich ja da was. Ein Minister kündigt an, er würde sich nach der Geburt seines ersten Kindes um Elternzeit bemühen und die nehmen. Ganze 2 Wochen und alle, wow. Das passiert in Japan. Die Einzelheiten dazu von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zahl der Verkehrstoten nimmt bei uns insgesamt kontinuierlich ab. Das ist eine gute Nachricht. Nur die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrerinnen und Radfahrer, die nimmt zu. Und das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Es ist also die Risikogruppe im Verkehr Nummer 1. Und über die hat der Bundestag heute nochmal gesprochen, denn die Novelle der Straßenverkehrsordnung von Verkehrsminister Scheuer, die braucht ein Update. Ziel der Koalition ist nämlich 0 Verkehrstote. Vision Zero nennen sie das. Und da geht noch was, sagen einige Abgeordnete. Der Bundestag hat deshalb heute eben einen Antrag angenommen. Und darin wird die Bundesregierung aufgefordert, macht doch bitte schön die Straßenverkehrsordnung besser. Theresa Nehm aus unserem Team hat sich das für uns genauer angeschaut. Theresa, welche Änderungen kommen denn?
Also womit wir möglicherweise rechnen können, ist, dass es mehr Radwege geben wird, weil es gibt ja auch mehr Fahrradfahrer. In dem Antrag steht auch, dass LKWs nur mit Schrittgeschwindigkeit oder genauer mit 7 km/h rechts abbiegen dürfen. Also die müssen ja die Geschwindigkeit drosseln. Es soll auch ein Projekt geben für Geschwindigkeitsbegrenzung in Städten, in den Hauptstraßen, dass man da nur 30 km/h fahren darf, aber wie gesagt nur testweise. Und beim Überholen muss ein Mindestabstand eingehalten werden, innerorts 1,5 Meter, außerorts 2 Meter zum Radfahrer. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, hä, das ist doch jetzt schon genau so. Das war bisher ein bisschen schwammig formuliert und jetzt wird das eben ganz genau klar gemacht.
Mal Fakten geschaffen. Du hast heute mit einem Unfallforscher und einer Lkw-Fahrerin telefoniert und dir das einschätzen lassen. Fangen wir mal an mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Würde das wirklich was bringen?
Also darüber habe ich erstmal mit dem Unfallforscher Siegfried Brockmann gesprochen und er fände so eine Testreihe jetzt nicht schlecht. Aber er sagt schon jetzt, dass Fahrradfahrer da keine Wunder erwarten sollen.
Schon jetzt ist es so, dass 90% aller Unfälle zwischen Autos und Radfahrern in einem Geschwindigkeitsbereich unterhalb von 40 km/h stattfinden. Und das heißt eben, auch eine 30 wird das Problem nicht lösen. Aber vielleicht trägt es ja insgesamt zu einer Entspannung im Verkehr bei. Das können wir nicht wissen. Der Versuch wäre es also auf jeden Fall wert.
Ja, soweit der Unfallforscher. Bleiben wir bei Geschwindigkeitsbegrenzung. LKWs sollen auch nur mit 7 km/h rechts abbiegen. Ist das sinnvoll?
Also LKWs können jetzt nicht wirklich schnell abbiegen, das muss man mal sagen. Die schwenken ja aus, die haben Masse. Das sagt deswegen auch Siegfried Brockmann. Kann man machen, so eine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rechtsabbiegen, muss man aber nicht.
Aber es schadet nicht, das nochmal irgendwo reinzuschreiben, weil damit natürlich auch eine Appellfunktion verbunden ist, dann auf jeden Fall auch langsam um diese Ecke zu fahren. Das Problem ist natürlich, wenn es einer nicht macht, ist das Delikt praktisch nicht kontrollierbar, weil man auf diesem kurzen Kurvenradius einfach keine Radarmessung machen kann. Also es ist mehr das Prinzip Hoffnung.
Ja, also so ein schönes Signal, fahrt doch bitte langsam oder biegt bitte langsam ab. Er sieht hier aber noch Potenzial, wünscht sich sogar, dass die Politik da nochmal nachbessert, denn sie sprechen nur beim Rechtsabbiegen von LKWs, dass sie da eine Geschwindigkeit einhalten sollen. Die Unfallquote zwischen PKWs und Radfahrern beim Rechtsabbiegen ist aber viel höher.
Aber wir hören so ein bisschen raus, es geht in erster Linie bei diesem Antrag wirklich um LKW-Fahrer und ums Rechtsabbiegen.
Zumindest beim Rechtsabbiegen, genau.
Du hast deshalb heute auch mit einer LKW-Fahrerin gesprochen. Wie sieht die denn das? Wie ist denn so die Situation für sie beim Rechtsabbiegen?
Also ich habe mit Katja Lopez gesprochen. Sie fährt einen 7,5 bis 12 Tonner und sie sagt, das Sichtfeld der LKW-Fahrer und Fahrerin ist wirklich eingeschränkt, besonders vorne rechts.
Das heißt, eigentlich sehe ich in dem Bereich meiner Beifahrertür, der ist sehr, sehr unübersichtlich. Den sehe ich also so gut wie gar nicht. Und natürlich, wenn ich abbiege, dann habe ich natürlich auch die linke Seite nicht mehr im Blick. Da weiß ich auch nicht, was links ist.
Ne, also nochmal zusammengefasst, vorne rechts am Fahrerhäuschen, da sieht sie wirklich niemanden, wenn da direkt jemand steht. Und links, wenn sie abbiegt, sieht sie da auch niemanden. Deshalb ist es da auch wirklich gefährlich, sich dem LKW da zu nähern.
Ja, ich würde ja sagen, wenn ich einen LKW sehe in so einer Situation mit dem Fahrrad, dann lasse ich den lieber abbiegen oder dann halte ich mich so zurück. Aber wie beurteilst du das? Also wenn ich, weiß ich nicht, an der Ampel stehe und sehe, da kommt jetzt ein LKW, wie sollte man reagieren?
Also ich finde, du machst das schon ganz intuitiv richtig. Ich habe das auch nochmal sie gefragt, die Katja. Und sie meint, ja, guck doch auch schon mal, vielleicht blinkt er ja auch schon rechts, ne, und dann einfach warten.
Für uns wäre es an sich viel angenehmer und viel einfacher und auch wesentlich sicherer für Fahrradfahrer und für uns, wenn die einfach sehen, pass auf, da vorne ist ein PKW, ein LKW, der hat den Blinker schon rechts gesetzt, ich warte dahinter. Am besten, man sagt, wenn man den Fahrer im Außenspiegel sehen kann von außen, dann sieht der Fahrer mich auch. Das heißt, immer im Blickfeld dieses Spiegels bleiben.
Also man muss sich vorstellen, ne, wenn der LKW da schon an der Ampel steht und der Fahrer vielleicht gerade mal nicht in den Seitenspiegel schaut und du fährst mit dem Rad da den Fahrradstreifen rechts am LKW vorbei bis vor an die Ampel und dann, der
hast
sieht dich da
Chance.
Nicht. Der sieht dich da einfach nicht. Und ja, deswegen darauf achten, entweder dahinter warten oder gucken, sieht der Fahrer mich im Spiegel? Kann der mich sehen?
Oder eine technische Lösung. Ich meine, Abbiegeassistenten wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit.
Wäre auch eine Lösung. Katja Lopez wäre auch stark dafür, dass die Logistikunternehmen da finanziell auch nochmal unterstützt würden, denn das ist recht teuer, das umzubauen. Es gibt ja eine Verordnung 2022 für LKW-Neufahrzeuge, die müssen dann so einen Abbiegeassistenten einbauen. Aber es ist so, es gab jetzt schon so ein paar finanzielle Spritzen vom Staat, dass die LKWs umgebaut werden können. Aber jetzt zum Beispiel in diesen neuen Antrag steht nichts mehr von diesen Abbiegeassistenten drin.
Oder noch eine Lösung, LKWs gar nicht erst in die Innenstädte lassen. Das gibt es ja auch schon vereinbart. vereinzelt. Die Vision ist also klar, null Verkehrstote. Das peilt die Koalition an und will deshalb auch der Novelle der Straßenverkehrsordnung noch ein paar Paragraphen reinschreiben. Da will man nachbessern. Informationen dazu von Theresa Nehm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In 18 Jahren ist endgültig Schluss. Mit der Braunkohle bei uns in Deutschland haben wir gestern schon drüber gesprochen, über die Entscheidung von Bund und Ländern. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, was das für die Menschen bedeutet, die die nächsten Jahre noch betroffen sind vom Braunkohleabbau, vor allem im rheinischen Revier zwischen Aachen und Köln. Da sollen nämlich noch mehrere Dörfer abgerissen werden. Die Menschen sollen umziehen, das war schon lange angekündigt, aber mit der Entscheidung gestern ist das ja nochmal bestätigt worden. Unsere Reporterin Vivian Leuer hat mehrfach Menschen getroffen, die da noch leben in diesen Dörfern. Vivian, was sagen die zu dieser Kohleentscheidung jetzt?
Ja, viele sind natürlich total enttäuscht, auch wenn sie eigentlich nichts anderes erwartet haben. Du hast es gesagt, es ist angekündigt worden so. Auch der Kohlekompromiss sah das vor, dass noch 6 Dörfer abgebaggert werden müssen. Aber wie es immer so schön heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt ist sie eben gestorben. Und das merkt man den Menschen auch an. Ich habe gestern mit vielen auch nochmal telefoniert, die ich über die letzten Monate getroffen hatte. Sie hatten vielleicht doch gedacht, dass es noch eine politische Lösung geben kann. Und die Politik hat gestern ja ganz klar gesagt, nein, wir brauchen die Kohle aus dem Tagebau Garzweiler 2 und das bis zum Schluss. Aktuell wäre das dann also bis 2038 und diese Dörfer, die werden schon ab etwa 2024 abgebaggert. Die Menschen dort vor Ort, die sagen mir so etwas.
Es kann nicht sein, der Wald soll erhalten bleiben und die Dörfer fallen immer hinten runter. Es wird überhaupt nicht erwähnt, dass hier Menschen in den Dörfern sind, die bleiben wollen würden. Man hat das Gefühl, man zählt überhaupt nicht als Mensch und das tut so weh.
Umsiedeln selber ist die Vollkatastrophe, aber ich möchte auch nicht, dass meine Spazierwege wegfallen. Dieses kleine Wäldchen, wo ich so gern unterwegs bin oder die Freunde, die ich in den Dörfern wohnen habe, das wird sich alles auflösen in nichts.
Ja, man muss dazu vielleicht wissen, das sind wirklich Jahrhunderte alte, gewachsene Dörfer, sehr pittoresk, wie man es sich so irgendwie idyllisch vorstellt. Aber man muss dann auch wissen, es gibt Menschen, die wollen, dass das dann jetzt auch verschwindet, weil man sich nun einmal darauf eingelassen hat, das entschieden hat. Diese Menschen, die dort möglicherweise ihr altes Heim verlassen haben und jetzt in einem neuen Haus wohnen, die wollen, dass es dann jetzt auch so umgesetzt wird und sie nicht quasi für umsonst umgezogen sind. Also da sind sich die Menschen vor Ort nicht ganz einig. Auf jeden Fall hat die Entscheidung in Berlin da jetzt wieder ein bisschen Unruhe reingebracht.
Was hast du für ein Gefühl? Kämpfen die Menschen denn noch dagegen, dass sie umgesiedelt werden sollen oder wie ist das?
Ja, also der Kampf gegen die Umsiedlungen geht weiter. Die Menschen, die bisher dagegen waren, die werden weiter dagegen sein. Und die haben jetzt eben auch einen beschlossenen Fahrplan des Kohleausstiegs, gegen den sie kämpfen können. Also fordern können, dass das doch alles noch früher geht. Konkret bedeutet das vor Ort, die Menschen haben eine Gruppe gebildet, schon vor einigen Monaten, die gemeinsam ein Grundstück gekauft hat, nahe am Tagebau Garzweiler dran. Und an diesem Grundstück soll eine Art Exempel statuiert werden, wie mir Birgit Zischi erklärte.
Solange dieses Grundstück da ist, ist kein Berg da. Anders geht's nicht.
Kein Berg, das ist dieser Ort und dieses Grundstück wird eben nicht an RWE verkauft. RWE müsste es dann enteignen lassen, dann gibt es einen Bescheid und gegen den soll bis vor die oberste Instanz, also ein entweder Landesverfassungsgericht oder Bundesverfassungsgericht, je nachdem, ob wir dann später über Landesgesetz oder Bundesgesetz reden, geklagt werden. Also dieser Kampf wird definitiv da weitergeführt.
Vivian, du warst mehrfach im Hambacher Forst. Jetzt fordert ja RWE-Chef Martin Schmidt die Aktivisten auf, den Wald zu verlassen, weil er nach der Kohleentscheidung ja nicht mehr abgerissen werden soll. Was sagen die Aktivisten dazu?
Ja, die Aktivisten haben sich direkt auch gestern dazu geäußert und gesagt, sie bleiben, solange der Wald sie brauche. Der Wald, der hat auch wirklich stark gelitten durch die Räumungsaktionen vor jetzt gut einem Jahr. Nun kann man natürlich darüber diskutieren, ob solche Baumhäuser gut sind für einen Wald oder nicht. Ansonsten versuchen die Aktivisten tatsächlich da, die Pflanzen auch zu pflegen, wieder aufzuforsten und so weiter. Man muss einfach auch wissen, die Menschen, die da leben, da gibt es Aktivisten, die sind seit 6, 7 Jahren im Wald und die leben auch eine Art Aussteigertum, einfach ein anderes Leben als das in der Gesellschaft, wie wir das so kennen. Und ob die so leicht aus RWE-Sicht gesagt da rauszubekommen sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber letztlich muss man sagen, für den Kohleausstieg ist das auch irrelevant. Der Wald, der bleibt. Und ob da jetzt noch ein paar Aktivisten im Wald leben oder nicht, das sollte uns jetzt erst einmal nicht vorrangig so weit interessieren.
Und gestern soll es im Hambacher Forst erst wieder zu einem Zwischenfall gekommen sein. Vermummte haben Mitarbeiter des Tagebauers RWE angegriffen mit Steinen, ist zu lesen. Mitarbeiter musste auch ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter sind danach wieder in den Hambacher Forst verschwunden. Das ist ein Update dazu. Vivian Leuer haben wir da gerade gehört mit Reaktionen zum Kohleausstieg bis 2038. Sie hat mit Menschen gesprochen, die umgesiedelt werden und zum Teil noch immer hoffen, dass sie dort wohnen bleiben dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Früher, da war das wirklich nicht so schwierig in der Bar wie heute. Früher, da konnte man, wenn man Gin Tonic bestellt hat, vielleicht so bei 3 Gin-Sorten auswählen. Heute gibt's alle erdenklichen Geschmacksrichtungen regional. Überall gibt's dieses Wacholder-Getränk. Selbst Amazon hat im Herbst einen eigenen Gin rausgebracht. Aber weltweit wird dieser Gin-Umsatz fürs abgelaufene Jahr auf 12,4 Milliarden Euro geschätzt. Damit lässt sich also ordentlich Geld machen. Mit Whisky übrigens auch früher, war Bacardi in, Campari, Aperol Spritz und irgendwann hatten wir vielleicht auch mal einen sauren Apfel in der Hand. Wie entstehen solche Trends bei Spirituosen? Das habe ich Nils Frage vom Magazin Mixology gefragt.
Das ist natürlich meistens eine sehr komplexe Angelegenheit, die eigentlich auch über das, was wir als Fachjournalisten tun, meistens hinausgeht. Also wir können solche Trends oder Entwicklungen ja in den meisten Fällen tatsächlich immer eher dann in der Rückschau beschreiben, ne? Beziehungsweise sie analysieren, wie ihre Gestalt ist, wie ihr Ablauf gewesen ist. Mhm. Ich denke, in unserer heutigen Gesellschaft und in den heutigen Märkten und bei den ganzen Produkten, die zur Verfügung stehen, ist es oft sehr, sehr schwer, zumindest für uns, die wir ja keine Wirtschaftswissenschaftler sind, sowas wirklich präzise vorherzusagen.
Mhm. Aber ist es dann schwierig, so einen Trend, sagen wir mal, zu lancieren, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, jetzt geht man mal auf die Bitter zum Beispiel und die haben vielleicht eine Erfolgsaussicht, weil man die Kampagnen groß fährt?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also Sie haben ja gerade dieses Beispiel mit Jägermeister gebracht, das sich ja einfach jetzt schon seit, ich würde sagen, 20, 25 Jahren vor allen Dingen durch die Explosion auf dem US-Markt nochmal zu so einer ganz eigenen Kategorie fast ausgewachsen hat. Da ist es natürlich irgendwie schon ganz klar auf die Initiative dieses Herstellers selbst gekommen. Die haben sich da in Wolfenbüttel sehr clever aufgestellt und ihre Marke dann einfach in bestimmter Weise positioniert. Und das hat dann tatsächlich natürlich auch zurückgestrahlt auf andere Bereiche. Generell ist es aber, würde ich aus meiner Erfahrung und meiner Beteiligung an der Szene und der Branche sagen, eigentlich ein Sonderfall oder findet so gut wie nie statt, dass eine Marke jetzt gezielt ein ganzes Segment in den Vordergrund rücken kann beim Verbraucher.
Ich finde es beeindruckend. Ich habe eine Werbung gesehen in den Staaten zu Jägermeister, dass die ihr Getränk anpreisen als das richtige Getränk zum Bier. Also ist das nicht merkwürdig, dass man quasi eine Spirituose ansetzt, die aber nur in Verbindung mit einem anderen Kaltgetränk funktioniert?
Nee, ganz im Gegenteil. Also was natürlich jetzt gerade auch im Zuge der Entwicklung von Gin im letzten Jahrzehnt zu betrachten ist, ist ja, dass der Verbraucher, der jetzt diesen ganzen Gin kauft, eigentlich den Gin vordergründig gar nicht als Kategorie oder Produkt für sich ganz alleine wahrnimmt, sondern das geht ja unheimlich stark zum Beispiel auch einher mit dem Gin and Tonic. Mhm. Und es ist natürlich der einfachste Weg, wenn ich mit meiner Spirituose irgendwo andocken möchte, so dass möglichst viele Verbraucher schnell Zugang finden und vielleicht sich einen Drink mit der Spirituose auch selbst zubereiten können, dann gehe ich natürlich eigentlich immer irgendwie über eine Limonade oder irgendwas, mit der ich das vermische.
Was würden Sie sagen, Herr Wranger, abschließend, welche Trends sehen Sie so in Zukunft? Kommt da noch irgendwas Spannendes?
Ja, mit Sicherheit. Also ich würde jetzt tatsächlich mal wagen zu behaupten, dass das Gin-Thema immer noch nicht durch ist. Das geht jetzt seit 10 Jahren, grob würde ich sagen. Und man hat vor 5 Jahren schon von vielen Stellen gehört, jetzt ist der Gin-Boom aber auch durch, jetzt wird es bald wieder weniger. Jetzt gucken wir natürlich lächelnd auf diese Prognosen von 2015 und sehen, das Gegenteil ist der Fall. Also die Kategorie ist seitdem nochmal um ein Vielfaches gewachsen und explodiert und also kommt ja jetzt gerade so richtig in der Breite an. Wir sehen es jetzt, sind die Gins bei den Discountern, die Handelsmarken werden auf den Markt gebracht. Das geht bestimmt nochmal ein paar Jahre weiter, bis das so ein bisschen abebbt. Und dann haben wir, also als, ich denke, großes Thema, natürlich medial auch sehr stark beleuchtet, ist natürlich gerade dieses ganze Gebilde, alkoholfreies Trinken oder Drinks mit niedrigerem Alkoholgehalt. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren einfach aufgrund gesamtgesellschaftlicher Debatten die Branche sehr bestimmen. Also da haben wir ja in den letzten 2-3 Jahren ja quasi das Entstehen einer richtigen neuen Produktkategorie erlebt, also eben die sogenannte alkoholfreie Spirituose, die da jetzt kommt. Mhm. Das hat viel mit eben neuen Ernährungs- und Trinkgewohnheiten zu tun. Natürlich auch mit Lifestyle, weil man sich eben als jemand, der nicht trinkt, nicht mehr zufrieden geben möchte mit einer Saftschorle, sondern man möchte im Prinzip einen Drink, der den gleichen Look and Feel hat wie ein richtiger Cocktail. Und den Markt werden wir natürlich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren sehr, sehr detailliert beobachten, schauen, wie sich der entwickelt, ob das mehr eine Blase ist oder ob das richtig sich etablieren wird.
Ja, gibt ja in der Tat auch schon alkoholfreien Gin zu kaufen, der fast genauso teuer ist als wie der normale Gin. Also manche sagen auch parfümiertes Wasser dazu. Aber das muss man ausprobieren, wie es schmeckt. Es knallt auf jeden Fall anders. Alkohol bleibt, obwohl viele vielleicht gesundheitsbewusster leben, im Trend, besonders bei Gin und bei Whisky-Herstellern. Da steigt der Umsatz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Käseparty in Berlin-Neukölln hat es in der Tat in die Schlagzeilen geschafft. Folgender Tweet dazu. Wer kennt nicht diese Käsepartys, bei denen man ein Viertel Laib Käse aus dem sechsten Obergeschoss schmeißt? Zitat Ende. Das hat die Berliner Polizei Donnerstagvormittag getwittert. Sie wurde wegen Ruhestörung nach Neukölln gerufen. Und als Beamte dann wieder ins Auto einsteigen wollen, gab es einen kurzen Schrei vom Balkon und danach einen dumpfen Aufschlag. Auf dem Autodach lag ein Stück Käse. Ordentliche Delle drin, Antenne war auch noch kaputt. Schaden 400 Euro. Hätte natürlich alles anders ausgehen können. Wir wollen deshalb wissen, welcher Käse bei einem protestierenden Käsewurf der gefährlichste ist. Metin Tolan ist Professor für experimentelle Physik an der TU Dortmund. Welche Wucht hat so ein Käsegeschoss denn, abhängig von der Höhe?
Also es ist ja trivial, dass es von der Höhe abhängt, weil das wissen wir alle. Von je höher etwas runterfällt, desto schneller wird es. Ne? Also von der Geschwindigkeit hängt das schon ab. Es hängt von zwei Faktoren ab. Von der Geschwindigkeit, die das Objekt hat, was fällt, und die hängt von der Höhe ab. Mhm. Es hängt aber auch von dem Bremsweg ab. Mhm. Je kürzer der Bremsweg ist, desto größer ist die Kraft, die dann auf das Objekt darunter, in diesem Fall das Auto, einwirkt. Mhm. Angenommen, sechster Stock, aus 15 Meter Höhe fällt jetzt dieser Käse runter. Und der Bremsweg ist 3 Zentimeter, den man zum Beispiel dadurch erzielen kann, dass zum Beispiel das Blech im Autodach etwas nachgibt, ja, dass der Käse vielleicht etwas nachgibt, weil er weich ist. 3 Zentimeter, das ist jetzt nicht besonders lang, aber nicht unrealistisch. Ja. Dann ist die Kraft, die bereits auf dieses Autodach einwirkt, 500 Mal so groß wie das Gewicht des Käses.
Das ist natürlich schon ordentlich. Das ist ja gesundheitsgefährdend, wenn man den abbekommt.
Ja, selbstverständlich. Wenn Sie 500 Gramm Käse, 500 Gramm Gouda aus dem sechsten Stock schmeißen, das tut natürlich weh, wenn Sie den unten abkriegen. Das entspräche einem Gewicht, wenn der unten ankommt, von 250 Kilo. Natürlich, das kann sogar tödlich sein, wenn Sie das auf die falsche Stelle auf den Kopf bekommen. Das können Sie sozusagen überschlagen mit einer Rechnung, dass das so ist.
Und die Form und die Größe spielen da wahrscheinlich auch nochmal mit rein, oder?
Form und Größe spielen keine Rolle. Es spielt nur die Masse eine Rolle auf der einen Seite. Die bestimmt am Ende die Kraft, die wirkt. Mhm. Ja, die Fallgeschwindigkeit bestimmt sie gar nicht so sehr, weil die Reibung vielleicht keine so große Rolle spielt, aber die Kraft, die wirkt. Mhm. Also die Masse spielt eine Rolle. Und das Zweite, was eine Rolle spielt, ist natürlich, wie weich der Käse ist. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Bremsweg. Mhm. Ja, wenn der Käse weich ist, dann ist es so, dass die Geschwindigkeit, die der Käse beim Aufschlag hat, die wird ja auf null abgebremst. Mhm. Und wenn das sozusagen über eine etwas längere Strecke passiert, und das ist ja genau der Fall, wenn der Käse weich ist, dann wirkt eine kleinere Kraft, als wenn das sozusagen auf einer ganz kurzen Strecke passiert, das heißt, wenn der Käse hart ist.
Können wir mal Bremswegabgleich machen, Herr Tolan? Also so Mozzarella oder Camembert, ziemlich langer Bremsweg, ja?
Ja, das ist ziemlich langer Bremsweg, das wird nicht so wehtun. Wenn Sie sich das so vorstellen, wirklich, stellen Sie sich einen noch weicheren, stellen Sie sich wirklich
Frischkäse.
Frischkäse oder einen Käse in die Sonne legen, so ein Camembert, der dann so eine schleimige, schmierige Masse wird.
Lecker.
Genau, dieser leckere Käse wird auf dem Polizeiwagen lediglich eine unappetitliche Spur hinterlassen. Mhm. Weil der Abbremsweg dann relativ groß ist.
Aber bei so Mittelalpen-Gouda oder im schlimmsten Fall so ein richtig harter Parmesan?
Das ist letztlich wie ein Stein. Ja. Das ist wie ein Stein. Und der Stein wirkt eben auch genauso. Mhm. Da haben Sie keinen Bremsweg mehr. Und dann muss der Bremsweg halt durch das Blech des Autos entstehen. Mhm. Kleiner Einschub, das ist zum Beispiel auch der Grund für die Knautschzone beim Auto. Da wird sozusagen extra eine Zone eingebaut, die beim Unfall zusammengedrückt wird, damit sie nicht abrupt abgestoppt werden.
Wie gewöhnlich sind Experimente mit Käse bei Ihnen in der Physik?
Eher ungewöhnlich natürlich, weil wir ja meistens sozusagen versuchen, eine Situation zu präparieren und die dann sozusagen reproduzierbar, solche Experimente dann mehrfach zu machen. Das ist eher ungewöhnlich. Ich kenne allerdings auch von einem Käseexperiment, das fand ich ganz interessant. In der Schweiz hat man mal Käse mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, weil die festgestellt haben, dass immer weniger Löcher im Schweizer Käse sind. Und Schweizer Käse ohne Löcher ist doof.
Über Löcher haben wir noch gar nicht gesprochen im Käse, Herr Tholan. Wie beeinflusst das denn den Bremsweg?
Löcher sind gut. Löcher dienen ja dann auch wieder als Verzögerung. Also wenn Sie sich jetzt wieder vorstellen, die Löcher werden so hintereinander angeordnet, dazwischen immer ein bisschen Käse, dann Löcher, ein bisschen Käse, dann Löcher. Das würde wieder helfen, weil da würde der Käse abgebremst werden, dann haben Sie wieder ein bisschen Bremsweg. Alles, was dazu dient, dass die Abbremszeit verzögert wird, ist immer gut. Also gut, wenn Sie meinen, dass das Auto unten nicht beschädigt werden soll.
Herr Tholan, ganz lieben Dank. Da war ordentlich Käse drin in dem Gespräch. Schönes Wochenende.
Alles klar, schönes Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.